SWR 2 Leben.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell.
Und ich sitze einstweilen hier in der nordostdeutschen Provinz, versuche darüber nachzudenken, wie ich im anstehenden Sommersemester unseren Studierenden vielleicht auch online etwas zur deutschen Literatur beibringen kann, klicke mich nebenher durch den Corona-Dschungel, versuche auch in diesen turbulenten Zeiten mein möglichst selbstbestimmtes Leben mit Assistenz, so gut es geht, aufrechtzuerhalten, meinem Team ein halbwegs brauchbarer Chef zu sein. Und freue mich auf den nächsten Teller Nocci Gorgonzola in meiner Küche, zusammengeschmissen von meinen zuverlässigen, freundlichen, mutigen und großartigen Assistentinnen und Assistenten. Und singe mit Johnny Cash, I won't back down.
Eine gute, markante Parole dafür, nicht locker zu lassen, nicht nachzugeben und einfach weiterzumachen.
Das ist Klaus Birnstiel. Und davor, das war der letzte Absatz einer Kolumne von ihm. Überschrieben ist sie mit Behinderung, Assistenz und Corona. Sich selbst und andere schützen. Für Birnstiel ein sehr wichtiges, vielleicht sogar überlebenswichtiges Thema. Er selbst lebt mit einer Muskeldystrophie. Das bedeutet, die Muskeln am ganzen Körper werden immer schwächer. Davon ist unter anderem auch die Atmung betroffen. Ein persönliches Treffen ist wegen der Corona-Situation nicht möglich. Also sprechen wir im Mai über Internet miteinander. Das wellenförmig wiederkehrende Geräusch im Hintergrund ist das Beatmungsgerät von Klaus Birnstiel. Er erzählt mir, dass er im Alter von 10 Jahren eine schwere Lungenentzündung hatte und danach nicht mehr selbstständig atmen konnte.
Und seitdem habe ich diese Beatmungsmaschine, von der man jetzt in den Medien immer so sehr viel hört. Mit Beatmungsmaschinen werden Corona-Patienten gerettet. Ich bin schon beatmet. Das heißt, wenn ich so eine Lungenkrankheit bekommen würde wie Corona, dann hätte ich vermutlich wenig Chancen, mich dagegen zu wehren, einfach weil mein körperliches Atemsystem sehr, sehr schwach ist. Und Corona ist ja deswegen so gemein, weil es sich eben so auf die Lunge schlägt. Und deswegen würde ich mich selbst sozusagen als Risikogrüppler par excellence bezeichnen.
Grüppler mit G oder mit K?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Der Risikokrüppler, das ist eine, könnten wir auch so machen, ja. Es gab ja Zeiten in der Behindertenbewegung in den 80er Jahren, als man versucht hat, den Begriff Krüppel sozusagen sich anzueignen und umzuwenden. Ganz ähnlich wie das andere diskriminierte Minderheiten, die Homosexuellen zum Beispiel mit Worten wie schwul oder so getan haben. Ich persönlich höre das Wort Krüppel, also für mich klingt das sehr sozusagen nach diesen Kontexten der 80er Jahre. Ich verwende es für mich nicht.
Klaus Birnstiel ist Juniorprofessor für neuere deutsche Literatur an der Universität in Greifswald.
Wir hatten hier in Greifswald gerade noch eine kleine Konferenz mit Kollegen aus verschiedenen Teilen Deutschlands, aus Schweden, aus Dänemark und so weiter. Und am Ende dieser Konferenz hat sich abgezeichnet, dass in den nächsten Stunden und Tagen alles geschlossen wird, und bin dann sozusagen ein letztes Mal in ein kleines Café gegangen, dessen Inhaber ich sehr, sehr gern mag, weil er ganz feine südamerikanische Dinge backt. Und es war klar, dass nach dem Wochenende erstmal alles zu sein wird.
Von diesem Zeitpunkt an igelt sich Birnstiel in seiner Wohnung ein und lebt sehr zurückgezogen. Um eine mögliche Ansteckung zu vermeiden, verlegt er auch die meisten seiner Kontakte ins Virtuelle, sagt er. Die einzigen Menschen, die er tatsächlich noch persönlich trifft, weil es gar nicht anders geht, das sind seine beiden Physiotherapeutinnen und seine Assistenzkräfte.
Üblicherweise benutzen wir in der häuslichen Pflege weder Handschuhe noch Masken, weil wir uns alle gut kennen und auch gut verstehen. Das ist also gar nicht nötig, aber jetzt in Corona-Zeiten arbeiten wir natürlich schon mit Handschuhen, mit Masken, mit Desinfektionsmitteln und so weiter. Und vor allem habe ich am Anfang die Einsatzpläne sehr, sehr massiv umgebaut, damit eben nur ein geringer Teil meines Teams sich sozusagen um mich dreht. Das haben wir einige Wochen zu dritt gemacht und jetzt sind wieder alle 6 dabei. Das erhöht statistisch das Risiko, aber es ist auch nicht zu ändern. Man kann nicht wochenlang die eigenen Mitarbeiter 250 Stunden im Monat arbeiten lassen. Das geht nicht. Der Tag hat 24 Stunden, der Monat hat 720 Stunden. Dafür brauche ich 6 Mitarbeiter, um das abgedeckt zu kriegen. Und so ist es jetzt eben wieder. Aber wir versuchen halt sozusagen alle Dinge, die ich nicht zwingend selbst tun muss, habe ich sowieso eingestellt. Das heißt, ich gehe nicht mehr selber in den Supermarkt und auch sonst eigentlich wenig nach draußen. Und das übernimmt halt das Team. Und bei den pflegerischen Sachen benutzen wir selbstgenähte Masken und Handschuhe. Das ist für uns alle eigentlich sehr, sehr ungewohnt, weil die Leute, die mich pflegen, das alles nicht gelernt haben. Das sind überwiegend studentische Kräfte oder einfach sozusagen von uns angelerntes Personal. Und jetzt müssen wir uns so ein bisschen daran gewöhnen, noch etwas mehr Krankenhaus hier zu Hause zu spielen. Das passt mir nicht, aber es ist, glaube ich, nötig.
Krankenhaus spielen, das klingt irgendwie nach so tun als ob. Mal für kurze Zeit in eine andere Rolle, ein anderes Leben hineinschlüpfen, um dann, wenn man genug davon hat, einfach wieder auszusteigen. Aussteigen ist für Klaus Birnstiel aber nicht drin. Er muss sogar darüber nachdenken, was passiert, wenn auf seiner häuslichen Bühne das Ensemble krankheitsbedingt kleiner wird.
Das Erste, was passiert ist, dass die anderen Leute im Team das halt ausbaden müssen und eben mehr Arbeit leisten müssen. Das ist jetzt auch schon oft so gewesen, einfach weil wir eben die Pläne entsprechend umgestrickt haben. Also das Mindestmaß an Personen, das man braucht, um so einen Plan irgendwie zu stricken, sind wahrscheinlich einfach 3. Und wenn sozusagen, wenn es weniger als 3 sind, wüsste ich jetzt auch nicht, was ich tun sollte. Ich habe Familie in Süddeutschland. Wahrscheinlich würde ich dann versuchen, mich dorthin zu begeben. Aber meine Mutter ist über 70. Die kann jetzt auch nicht mehr einfach so meine Pflege übernehmen. Ja, also, es ist so, dass es irgendwann natürlich eng wird. Ich würde, soweit es geht, trotzdem vermeiden, in ein Krankenhaus zu gehen, weil man dort, wenn man so ausgestattet ist wie ich, meistens nicht unbedingt gesünder wird. Aber im Notfall würde natürlich nichts anderes übrig bleiben. Ja.
Seine Mitarbeiter haben 3 Jobs gleichzeitig.
Einerseits machen sie einfach meine Pflege, das heißt, sie bringen mich zur Toilette, waschen mich, kleiden mich an und so weiter. Andererseits helfen sie mir einfach sozusagen meinen Alltag zu bestreiten, also was zu kochen, was einzukaufen, die Wohnung in Ordnung zu halten. Und der dritte Teil ist der, dass die Beatmung sozusagen es mit sich bringt, dass immer jemand da ist, der da im Zweifel eingreifen kann. Also das sieht jetzt zum Beispiel so aus, dass sozusagen stumm mein Mitarbeiter Oskar in der Nähe sitzt und wenn sich jetzt zum Beispiel einen Schlauch lösen würde oder eine Batterie leer wäre oder es zu irgendeiner Form von Komplikation kommen würde, dann könnte er sofort einschreiten. Also ich bin immer so organisiert, dass ich wirklich auf Sichtweite bzw. auf Rufweite meine Mitarbeiter um mich habe, weil wenn ich keine Luft bekomme, dann ist halt wirklich sehr schnell Schluss. Das heißt, die können auch nicht sozusagen jetzt einkaufen gehen und ich bleibe zu Hause oder so, sondern das muss halt so gemacht werden, dass ein Mitarbeiter bei mir bleibt, der andere geht einkaufen in seiner Freizeit natürlich, weil ich das nicht doppelt bezahlen kann. Und dann lösen die sich ja halt wieder ab. Ne? Aber ich bin an keinem Moment in meinem Tagesablauf alleine.
Unter normalen Umständen hätte ich also sicherlich auch einen der Assistenzkräfte kennengelernt. Denn unter normalen Umständen wäre ich hingefahren zu Klaus Birnstiel. Wir hätten uns persönlich getroffen, vielleicht sogar in dem kleinen Café.
Dessen Inhaber ich sehr, sehr gern mag, weil er ganz feine südamerikanische Dinge backt.
Ja, davon hätte ich mich gerne auch selbst überzeugt. Stattdessen sitze ich zu Hause an meinem Rechner und Klaus Birnstiel in etwa 800 Kilometer Entfernung an seinem. Eben wegen der Umstände. Und die sind heute, am 11. November, seit fast 1,5 Wochen wieder so wie im Mai. Nämlich nicht normal.
Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down, gonna stand my ground.
Ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, immer und jederzeit jemanden um mich zu haben. Was bliebe dann ausschließlich nur bei mir, in meinem eigenen, ganz privaten Schatzkästchen für das nur ich den Schlüssel habe. Gibt es dann überhaupt noch so etwas wie Privatsphäre?
Also Privatsphäre ist ja ein auch interessanter Begriff. Ich beschäftige mich damit gerade auch mal wieder wissenschaftlich, also mit der Entstehung von so etwas wie Öffentlichkeit. Das ist etwas, was im 18. Jahrhundert entstanden ist. Die Trennung von öffentlich und privat kann man nachlesen bei dem Philosophen Jürgen Habermas, der das in den 60er Jahren schon erforscht hat. Also Privatsphäre ist bei mir vielleicht etwas anders umgrenzt und anders umrissen als bei anderen Leuten. Ich meine, nachts, wenn ich schlafe, schlafen die Mitarbeiter, die Assistenten im selben Zimmer auf der Couch, damit sie mich tatsächlich hören und so. Das heißt, das ist alles sehr, sehr nah. Aber trotzdem ist diese Wohnung meine Wohnung und es ist mein Zimmer und auch mein Leben. Also was ich durchaus für mich beanspruche, ist, dass ich vielleicht eine etwas andere Form von Privatsphäre habe, aber ich führe durchaus auch ein Privatleben. Ich bin nicht nur sozusagen Objekt meiner Assistenz, ja.
An dieser Stelle doch noch was aus meinem Schatzkästchen. Das ist allerdings nicht mehr ganz so privat, denn davon habe ich mittlerweile auch schon einige Male hier in SWR 2 Leben erzählt. Deswegen nur so viel. Weil ich selbst körperbehindert bin, weiß ich aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlt, zumindest in manchen Alltagssituationen, auf Hilfe angewiesen zu sein. Und wie schnell man als Mensch mit Behinderung vom Subjekt zum Objekt degradiert wird. Um die Selbstbestimmung zurückzuerobern und zu behaupten, ist deshalb permanent ein zusätzlicher Energieaufwand notwendig. Zum Beispiel beim Schaffen eines individuellen Umfelds, das auf die eigenen behinderungsbedingten Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Diesen Lebenszusammenhang, den wir hier bestreiten, den habe ich oft beschrieben als Wohngemeinschaft mit wechselnden Mitbewohnern, weil ja sozusagen jeden Tag jemand anderer kommt. Mittlerweile ist mir etwas deutlicher, dass das schon meine eigene Wohnung und mein eigenes Leben ist, aber tatsächlich, also wann hat man Privatsphäre? Ich habe, glaube ich, dann am wenigsten Privatsphäre, wenn andere Leute sie am meisten haben. Also wenn ich ins Badezimmer gehe oder wenn ich zur Toilette muss oder so. Ja. Und dazwischen gibt es ein sehr, sehr breites Spektrum an Spielarten von Nähe und Distanz. Also ich mache es üblicherweise so, dass ich meine Mitarbeiter an allem, was ich tue, irgendwie beteilige. Aber wenn ich bestimmte Freunde oder Freundinnen irgendwo treffe, in einem Café oder so, dann machen wir das durchaus auch mal so, dass wir eben getrennte Tische benutzen, ja. Dass die Mitarbeiter zwar in Hörweite oder in Rufweite sind, aber sozusagen nicht direkt am Gespräch irgendwie teilnehmen.
Klaus Birnstiel nennt das einen Aushandlungsprozess, der jeden Tag aufs Neue stattfindet. Denn jede Situation hat andere Beteiligte mit anderen Befindlichkeiten und gestaltet sich deshalb immer unterschiedlich, manchmal aber auch überraschend positiv.
Mein Chef zum Beispiel hat sich, als ich hier angefangen habe, nach den Namen von allen Assistentinnen und Assistenten erkundigt, damit er sie auch ordentlich begrüßen kann. Auf solche guten Ideen kommen nicht unbedingt alle Menschen. Das ist eine super Idee, manchmal muss ich sozusagen das ein bisschen forcieren, dass ich dann eben meine Leute auch quasi mit vorstelle, damit die eben nicht so seltsam im Raum stehen. Als behinderter Mensch weiß ich relativ gut, wie es ist, übersehen zu werden. Und das ist eine Erfahrung, die meine Assistentinnen und Assistenten bei mir in ihrem Job immer wieder machen. Und das versuche ich eigentlich zu vermeiden, indem ich ihm sage, also das ist übrigens Christina, das ist Oskar, das ist Benno, das ist Antonia, damit die zumindest einen Namen haben. Ja. Aber was mir wichtig ist, ist die vielleicht banal anmutende Feststellung, dass eben die Assistentinnen und Assistenten auch einfach Menschen sind, die ihre eigene Persönlichkeit und ihren eigenen Lebenszusammenhang haben, die vielleicht schlecht geschlafen haben, wenn sie ihren Dienst antreten oder die Schwierigkeiten zu Hause haben, über die dann vielleicht doch auch gesprochen wird am Abend.
Wertschätzung verbindet und schafft gegenseitiges Vertrauen. Und genau das scheint mir das Fundament zu sein für ein funktionierendes Assistenzmodell. Klaus Birnstiel könnte es sich wohl kaum erlauben, dass seine Mitarbeiter regelmäßig nach kurzer Zeit wieder hinschmeißen und er sich nach Ersatz umschauen müsste. Das würde seine Selbstständigkeit massiv gefährden.
Ich lese immer mal wieder von Menschen aus meiner Situation, die das so beschreiben, naja, die Assistenz ersetzt sozusagen meine Arme oder meine Beine. Ich wehre mich immer so ein bisschen gegen diese Beschreibung, weil Assistentinnen und Assistenten keine Roboter sind, ja. Also das ist nicht die Idee. Also ich verstehe, warum Leute in der Assistenzszene, warum behinderte Menschen sehr, sehr stark auf dieses Ich entscheide unabhängig und es sind sozusagen die Stellvertreter, die meine körperlichen Defizite hier kompensieren. Ich verstehe sozusagen diese selbstbewusste Perspektive. Ich sehe das komplett genauso. Aber mir ist eben schon wichtig, dass die Assistentinnen und Assistenten eben auch als Menschen irgendwie einen Platz haben und dass man nicht einfach durch sie hindurch sieht oder über sie hinweg sieht. Wie gesagt, als behinderter Mensch kenne ich diese Erfahrungen und ich tue alles dafür, was ich kann, um das meinen Mitarbeitenden, soweit es geht, irgendwie zu ersparen. Ja.
Die notwendige Präsenz der Assistenz führt in der Gesprächssituation zu dritt allerdings automatisch dazu, dass es etwas förmlicher wird, vielleicht sogar auch etwas distanzierter, sagt Klaus Birnstiel.
Ich glaube, ein gewisser Unnahbarkeitseffekt, der entsteht automatisch, den versuche ich zwar zu unterlaufen, aber es lässt sich nicht immer unterlaufen, weil es natürlich umgekehrt so ist. Ich kann problemlos auch mit einer mir noch nicht so bekannten Person ein Glas Wein trinken, wenn ich die Assistenz sozusagen im Hintergrund halte, aber das erfordert, dass ich die Situation auf eine bestimmte Weise einleite und erkläre und moderiere. Denn für Menschen, die mich noch nicht so gut kennen, kann das auch sozusagen sehr schnell eine Form von Überforderung sein. Ja, also die wollen mich zwar vielleicht gerne unter vier Augen sprechen oder so, aber das geht eben nur mit einer gewissen, ja, mit einer gewissen Form von Arrangement und das muss man auch wollen.
Das sind Momente der Irritation, die ich auch kenne. Und ich glaube, die kennt fast jeder Mensch mit einer Behinderung auf seine Art. Dabei hängt das Ausmaß der Irritation davon ab, wie sichtbar die Behinderung ist. Bei Klaus Birnstiel fällt sie sofort ins Auge, genauso wie bei mir, der ich ohne Arme durch die Welt gehe. Durch unsere Körperlichkeit lösen wir im Gegenüber Befremden und Verunsicherung aus, verbunden mit der Frage, wie gehe ich jetzt mit diesem Menschen vor mir um? Ich kann das wirklich gut nachvollziehen. Meistens. Und ich habe die Erfahrung gemacht, am besten klappt's, wenn man sich gegenseitig hilft. Also der Mensch mit Behinderung hilft dem ohne beim Helfen.
Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground
and I won't. Klaus Birnstiel vergleicht seine Situation mit Assistenz mit der von Politikern, die von Personenschützern umgeben sind.
Der Politiker, die Politikerin sucht die Nähe zum Wahlvolk und nimmt das berühmte Bad in der Menge und die Personenschützer sozusagen müssen gucken, dass das eben nicht zu nah wird. Bei mir ist es halt auch so, dass dadurch, dass eben immer eine weitere Person sozusagen mit dabei ist, entsteht eben so ein gewisser, ja, so eine gewisse Zone um mich herum, die eben die Nähe so ein bisschen einschränkt. Das geht natürlich weiter und das hat dann nichts mehr mit der Assistenz zu tun, sondern eher mit der Behinderung selbst. Wie begrüßt und verabschiedet man mich? Umarmt man mich? Gibt man mir die Hand? Das ist für viele Menschen eine offene Frage und ich versuche sozusagen immer dazu einzuladen, sozusagen da nicht zu schüchtern zu sein, aber ich sehe ja auch ein bisschen fragil aus mit meinen knapp 30 Kilo in meinem relativ monströsen Rollstuhl und also der Rollstuhl, die Maschinerie und die Assistenz erzeugen so eine Aura, die Nähe zumindest, also nicht unmöglich macht, aber glaube ich einfach anders erscheinen lässt.
Bevor der 37-Jährige sein Leben vor 15 Jahren auf eigene Füße stellt, hat er lange zu Hause bei seinen Eltern gewohnt.
Sehr große Teile der Pflege hat meine Mutter bestritten und früher Morgen haben mich Zivildienstleistende abgeholt. Die gab es ja damals noch und mit mir meinen Schultag bestritten. Dann war ich mittags wieder zu Hause und dann hat sich tendenziell sozusagen die Familie gekümmert und an einigen Nächten, aber längst nicht an allen, gab es sozusagen nachts Unterstützung durch Krankenschwestern. damit meine Mutter eben entlastet ist. Aber es war nicht so, dass es so rund um die Uhr organisiert gewesen ist wie jetzt. Und ich habe dann so im Laufe meiner Studienzeit, also dann wurde ja der Zivildienst abgeschafft und dann habe ich schon so für die Versorgung tagsüber eben so ein Assistenzmodell entwickelt und vor allem eigentlich Freunde und Kommilitonen angeheuert, die mich tagsüber begleitet haben und abends war dann sozusagen das Familie-Mutter-Krankenschwester-System am Werk.
Gegen Ende seines Studiums will Klaus Birnstiel dann raus in die Welt. Dazu erweitert er sein Team, das ihn bis dahin ausschließlich tagsüber begleitet hat. Jetzt kann er auch nachts Hilfe von Assistenzkräften in Anspruch nehmen. Damit ist die Grundvoraussetzung geschaffen für ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden. In München bezieht er seine erste Wohnung.
Nein, sage ich manchmal, dass ich mich ein bisschen ärgere, dass ich das erst mit Mitte 20 gemacht habe und nicht mit Anfang 20. Anfang 20 aus dem Hintergrund, aus dem ich kam, wäre mir das völlig unvorstellbar erschienen. Das war wirklich ein jahrelanger Lernprozess, sich das auch zuzutrauen und das dann auch zu machen. Das heißt, manchmal beklage ich so ein bisschen, dass ich die besten Jahre meiner Studentenzeit halt noch im Elternhaus verbracht habe, verbringen musste. Dieser gedankliche Prozess, den ich da so mit Mitte 20 dann durchleben musste, den habe ich, glaube ich, teilweise auch effektiv verdrängt. Aber das war ein Riesen, also ein Kraftakt und ein richtiges Stück Arbeit. Ja. Also, sobald ich dann draußen war, ist es ja dann irgendwie rasant gegangen, weil ich kaum hatte ich mich sozusagen in München selbstständig eingerichtet, habe ich das Angebot bekommen, für ein Jahr nach Amerika, nach Kalifornien zu gehen. Und dann habe ich das gemacht und danach habe ich das Angebot bekommen, in der Schweiz an der Uni zu arbeiten. Und dann habe ich das gemacht, weil ich auf einmal sozusagen eine Form von auch geistiger Mobilität erreicht hatte, die ich vorher ja mir nicht habe vorstellen können.
Mit dieser neuen geistigen Mobilität überrascht er dann eines Tages auch seine Eltern.
Ich erinnere mich sehr genau an ein Gespräch mit meinem Vater, der inzwischen leider schon verstorben ist, aber als ich quasi bei meinen Eltern raus war, so ein, zwei Jahre später, war ich dort zu Besuch und habe eben erzählt, dass ich also quasi das Angebot habe, an eine andere Uni zu gehen und mein Vater so in seiner münchnerisch-oberbayerischen Art, der dachte wohl an sowas wie Berlin und hat mir den Kopf geschüttelt so und als ich ihm dann sagte, dass es eben Stanford in Kalifornien sein wird, da war dann schon sozusagen das Erstaunen groß, aber das ist halt sowas, was vielleicht auch bei uns in der Familie liegt, weil als ich ihm das dann sagte, dass ich eben nach Kalifornien gehe, da war er bereits an Krebs erkrankt und sagte mir, aber du, wenn du in San Francisco was brauchst, notfalls bin ich in 24 Stunden da. Und das hat mich damals sehr gerührt, weil das eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr realistisch war. Aber so bin ich eben schon auch aufgewachsen. Also einerseits habe ich im Nachhinein das Elternhaus schon auch sozusagen als ein bisschen eine enge und eine umgrenzte Sphäre in Erinnerung. Aber andererseits waren meine Eltern, meine Mutter ist es immer noch, immer sozusagen sehr, sehr, sehr positiv. Und also gerade meine Mutter ist ein Mensch, die mit ihrem jüngsten Kind, ihrem behinderten Kind, mit mir immer die Perspektive I won't back down gefahren hat, ein ganzes Leben lang.
Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground and I won't back down. No, I won't back down.